Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute Morgen einmal drei Verse aus 3. Mose 19 lesen. 3. Mose 19, wir lesen zunächst den Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Vers 30. Meine Sabbate sollt ihr beobachten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin Jahwe. Vers 37. Und so sollt ihr alle meine Satzungen und alle meine Rechte beobachten und sie tun. Ich bin Jahwe. Ich habe mich gefragt, warum setzt Gott hinter jedes seiner Gebote, die hier zitiert werden, seinen Namen? Ganz eindeutig, weil darin der Nachdruck liegt, die er dem Gebot gibt. Jetzt mag mancher sich sagen, in meiner Übersetzung steht aber nicht Jahwe, sondern ich bin der Herr. Das stimmt. In der ersten Elberfelder Übersetzung stand, ich bin Jehova. Und im Alten Testament steht, ich bin Jahwe. Die Israeliten, aus Respekt vor dem Namen Jahwe, haben ihn nie ganz schreiben wollen, sondern sie schrieben nur die Konsonanten. Eigenartigerweise liest man immer J-H-W-H. Woher das zweite H kommt, weiß ich nicht. Weil man nun Konsonanten allein nicht aussprechen kann, hat man sich auch nach Vokalen umgesehen. Und dann hat man die Vokale des hebräischen Wortes Adonai, das heißt Herr, hineingenommen. Und dann ist das Kunstwort Jehova entstanden. Das will nun natürlich keiner mehr haben. Und das ist verständlich. Wer will schon einen zusammengestückelten Namen haben, den es in Wirklichkeit nie gegeben hat? Außerdem haben die sogenannten Zeugen Jehovas diesen Namen arg in Misskredit gebracht. Und nun sind alle in alle möglichen Richtungen ausgewichen. Aber ich bin der Ansicht, wir sollten einen Namen auch stehen lassen. Es ist ja ein Unterschied zwischen einem Namen und einer Bezeichnung. Die Bezeichnung Herr, nun, die billigt man in Deutschland etwa 40 Millionen Bürgern, nämlich den männlichen, zu. Wenn man ihnen einen Brief schreibt, steht da immer Herrn so und so. Dann gibt es den Begriff Herr noch in dem Sinne, dass jemand etwas zu sagen hat. Das sind dann natürlich keine 40 Millionen. Aber Jahwe ist ein Name und den übersetzt man doch sonst auch nicht. Wenn zum Beispiel von einem Engländer Woodbridge gesprochen wird, kommt keiner auf den Namen zu sagen, Herr Holzbrücke, obwohl das doch so einfach ist, Woodbridge mit Holzbrücke zu übersetzen. Namen lässt man stehen. Warum wird der Name Gottes verdreht? Ich kann es nicht begreifen. Einige Übersetzungen bringen Jahwe, zum Beispiel die von Bertelsmann, aber auch noch andere. Sehen wir uns jetzt die drei Gebote an. Das erste ist das Gebot, das der Herr Jesus auch in Matthäus 22 genannt hat. Da wurde er nach dem großen Gebot gefragt, nannte als erstes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, fügte ihm zu als das zweite, ihm gleiche, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das steht hier auch. Das zweite Gebot, das ich gelesen habe, war von den 10 Geboten das vierte. Du sollst den Feiertag heiligen. Und das dritte, das wir gelesen haben, war eine Zusammenfassung aller Gebote. Es heißt ja da, und ihr sollt alle meine Satzungen und alle meine Rechte beobachten und sie tun. Wenn bei uns eine Verordnung oder ein Gebot gegeben wird, folgt meist eine Strafandrohung. Im Strafgesetzbuch, soweit ich weiß, immer, eine kennen wir ja alle, steht auf jeder Banknote, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht und so weiter, wird mit Gefängnis nicht unter 2 Jahren bestraft. Also wissen wir schon, was auf uns zukommt, wenn wir das machen. Im Straßenverkehr gibt es den sogenannten Bußgeldkatalog. Da wird uns auch gesagt, was die einzelnen Übertretungen kosten. Wenn wir nun in die Bibel hineinschauen, so stellen wir fest, dass es bei den 10 Geboten nur eins mit Strafandrohung gibt, nämlich das dritte. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz brauchen, denn Gott wird den bestrafen, der ihn unnütz gebraucht. Das ist wohl das Gebot, das am häufigsten übertreten wird. Immer wieder hört man Bemerkungen über Gott als Redewendung. Dann haben wir ein Gebot mit Verheißung. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das fünfte Gebot. Das hat eine ganz klare Verheißung. Hier nun stellt Gott hinter seine Forderung als Begründung keine Drohung, auch keine Verheißung, sondern den Hinweis darauf, wer hier spricht. Er sagt, tut das so und so, ich bin Jahwe. Gott stellt an die Seinen immer außerordentlich hohe Anforderungen. Und das, was er ihnen als Grund für die Anforderungen, als Motivation gibt, ist im Grunde genommen nur er selbst. Aber zunächst ein Wort zu den Anforderungen. Denken wir einmal an Abraham, eine der maßgebenden Figuren im Alten Testament und, wie wir aus den Worten des Apostels Paulus wissen, einer der maßgebenden Menschen für die ganze Heilsgeschichte. Von Abraham wurde gefordert, gehe aus deinem Lande, aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er wusste nicht einmal, wohin er ging. Wir lesen, er zog aus, nicht wissend wohin. Und das Leben, das er da geführt hat, meine ich, wäre ein ziemlich armes Leben gewesen. Er hatte nur mit einem Menschen wirklich Kontakt, mit seiner Frau. Die anderen waren Fremde oder Knechte. Nur einer, mit dem er zusammenlebte. Oder denken wir an Josef. Gott hat Josef 13 Jahre zugemutet als Sklave oder im Gefängnis und hat erwartet, dass dieser Josef zu ihm stand und zu ihm hielt. Oder denken wir an Mose. Mose muss auf die Schätze Ägyptens und den Reichtum verzichten und hat 40 Jahre in der Wüste ausharren müssen. Der Herr Jesus ist nicht minder radikal mit seinen Forderungen, eine Tatsache, die wir so oft vergessen. Mehr als einmal finden wir im Neuen Testament die Voraussetzung für die Nachfolge. Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Nehme sein Kreuz auf, heißt nichts anderes, als er gehe zu seiner eigenen Hinrichtung. Der Apostel Paulus bringt denselben Gedanken, aber mit ganz anderen Ausdrücken. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was im Sinn dasselbe ist. Und nun wollen wir uns fragen, welche Motivation hatten die Knechte Gottes? Also was veranlasste sie, diesen Gedanken und Forderungen Gottes zu entsprechen? Und was veranlasste den Jünger Jesu, das zu tun, was sein Herr fordert? Wir Menschen sind ja immer auf eine Motivation angewiesen, also auf etwas, was uns veranlasst, das zu tun, was wir entweder tun sollen oder was wir tun möchten. Und wenn wir da in die Bibel hineinschauen, sie kennt nur eine Motivation, und die ist entweder Gott oder der Sohn Gottes. Auf dem beruft sich manches Bibelwort, etwa: Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Oder wandelt nur würdig des Gottes, der euch beruft zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Die Motivation für den Christen ist immer Gott selbst bzw. der Herr Jesus. Darum ist unsere Vorstellung von Gott absolut entscheidend. Und die Frage, das gehört mit zur Vorstellung, ob er uns wirklich ist oder nur ein theoretischer Begriff. Gott setzt also hinter sein Gebot einfach seinen Namen. Und er sagt, ich bin Jahwe. Das heißt, ihr wisst jetzt, wer euch das gesagt hat. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Vorgesetzter nach einem Auftrag, den er gegeben hat, dem Untergebenen hinzufügt, das ist ein Befehl. Dann wird dem Betreffenden noch einmal ganz deutlich gesagt, wie ernst es mit der Aufforderung ist und was folgt, wenn er sie nicht tut. Ich bin Jahwe, die Begründung ist Gott selbst. Wenn wir uns nun weiter andere Dinge ansehen, etwa die Aufforderung, uns nicht zu fürchten, so finden wir, dass da immer dieselbe Begründung folgt. Wir Menschen sind in unserem Leben ja nie sicher. Keiner von uns kann wissen, ob er nicht bis zum Ende des Jahres noch erkrankt und ob der Arzt, wenn er ihn besucht, nicht ein ganz langes Gesicht macht und sagt, damit gehen Sie mal lieber ins Krankenhaus und ob die Ärzte nicht ein noch längeres machen. Das kann keiner wissen. Keiner kann auch wissen, ob er nicht verunglückt. Keiner weiß, wie es mit unserer Wirtschaft weitergeht. Wir sind absolut Mächten ausgeliefert, denen wir nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen haben. Und wenn Gott jemanden auffordert, fürchte dich nicht, wie es etwa 200 Mal in der Bibel geschieht, dann steht immer ein Satz dahinter und der heißt, wenn auch manchmal unterschiedlich ausgedrückt, ich bin mit dir. Da ist nur einer, der uns helfen kann, Gott. Da ist auch nur einer, der uns befehlen kann, Gott. Da ist auch nur einer, von dem wirklich alles abhängt, Gott. Alle anderen können uns mehr oder weniger gleichgültig sein, solange unser Verhältnis mit Gott in Ordnung ist. Und darum heißt auch die Aufforderung, die Gott an Abraham richtet, ehe er den Bund mit ihm macht, 1. Mose 17, der erste Satz, mit dem das Zusammentreffen beginnt, wandle vor meinem Angesicht. Heißt so viel wie, führ dein Leben im Bewusstsein meiner Gegenwart. Das ist nicht leicht. Alle irdischen Dinge drängen dauernd auf uns ein. Denen können wir gar nicht ausweichen. Und Gott ist nicht einmal sichtbar. Und jetzt unser Leben führen im Bewusstsein seiner Gegenwart ist unsagbar schwer, nur eine Frage des Glaubens. Erinnern wir uns jetzt einmal an den jämmerlichen Tiefstand der Christenheit. Es gibt etwa 1,4 Milliarden Christen, das sind natürlich Namenschristen, das heißt, dass etwa jeder vierte Mensch auf unserer Erde als Christ gilt. Die Mohammedaner haben etwa 900 Millionen, vielleicht sogar etwas mehr. Und wir dürfen ja nicht denken, das wären alles ihrem Mohammed oder ihrem Allah geistlich verbundene und verpflichtete Menschen. Keineswegs. Die weichen genauso gut ihrer Religion und deren Forderungen aus wie viele Christen. Das habe ich von einem selbst persönlich erfahren. Wie jämmerlich tief der Zustand der Christenheit ist, geht vielleicht aus einem Wort des Hamburger Theologen Thielecke hervor, der gesagt hat, das Christentum ist die Summe aller Irrtümer über Jesus Christus. Ich habe an sich von Thielicke nicht immer allzu viel gehalten. Schenkte mir eines Tages ein junger Bruder ein Buch von Thielicke. Ich besah mir das etwas skeptisch. Sagte, war er denn so ein großer Mann? Ja, sagte er, das war er. Ich sagte, wieso? Nun, er ist jahrelang der Leiter der Deutschen Professorenkonferenz gewesen. Und er war bei allen Professoren als eine absolute Größe anerkannt. Umso schrecklicher sein Urteil, das Christentum ist die Summe aller Irrtümer über Jesus Christus. Vielleicht ist aber noch schlimmer Folgendes, dass Gott in Wirklichkeit den meisten Christen uninteressant ist. Sie sind bereit, für ihre Gemeinde zu kämpfen oder ihre Kirche, aber nur ganz selten für Gott. Wir brauchen eigenartigerweise immer das Sichtbare, das Greifbare. Kirche und Gemeinde sind noch zu fassen, Gott dagegen nicht. Wir müssen auch feststellen, dass es auf der ganzen weiten Erde, obwohl es so viele Christen gibt, kein Zusammengehen der Christen gibt. Es gibt eine Gemeinschaft der Industriestaaten, es gibt aber keine Gemeinschaft der christlichen Staaten, weil Gott in Wirklichkeit den meisten gleichgültig ist. Und das ist tatsächlich wie zur Zeit Jesu. Der Herr wandte sich an die Israeliten, an die Gesetzeslehrer, an all die Menschen, die das Gesetz Moses kannten, sich darauf beriefen, immer wieder sagten, wir haben Abraham zum Vater und Mose ist unser Lehrer. Und als der Herr zu ihnen sprach, der ihnen Gott offenbarte, wiesen sie ihn auf das Radikalste ab. Und der Herr Jesus nennt den Grund. Und der Grund ist interessant. Er sagt ihnen nicht, ihr habt mich nicht verstanden. Er sagt, ihr habt nicht gewollt. Als er von Jerusalem Abschied nahm, ganz am Ende seiner irdischen Zeit, sagte er, wie oft habe ich eure Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Manchmal kann ich Gott nicht verstehen. Warum lässt er uns Menschen unseren Willen? Warum erlaubt er uns, das Falsche zu tun? Warum haben wir die Möglichkeit, selbst den Sohn Gottes abzulehnen? Es wäre doch für Gott so einfach, uns auf den rechten Weg zu schieben. Er tut es nicht. Er lässt uns die freie Entscheidung. Die Botschaft des Evangeliums wird uns verkündet. Sie wird uns nicht aufgezwungen. Sie wird mit keinem irdischen Vorteil verbunden. Die Botschaft findet kaum eine Bestätigung im irdischen Leben. Es ist ganz einfach die Frage, wende ich mich hin zu Gott, vertraue ich ihm oder nicht? Und es ist eine Sache unseres Willens. Der Herr sagt ausdrücklich, die Israeliten hatten nicht gewollt. Fragen wir uns jetzt einmal, wie Gott selbst seinen Namen bewertet. Und dazu will ich ein Wort lesen aus 2. Mose 6. Da finden wir die Szene vor dem brennenden Dornbusch, wie Gott sich Mose vorstellt und Mose beauftragt. Und da heißt es in 2. Mose 6, Vers 2. Und Gott redete zu Mose und sprach, ich bin Jahweh. Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahweh habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Dann wollen wir dazu ein Wort aus Jeremia lesen. Jeremia 16, Vers 20 und 21. Soll ein Mensch sich Götter machen, die doch keine Götter sind? Darum siehe, dieses Mal werde ich mich ihnen kundtun. Werde ihnen kundtun meine Hand und meine Macht. Und sie werden wissen, dass mein Name Jahwe ist. Also Gott hat diesen Namen ganz besonders betont. Als Mose ihn nun nannte, hier im dritten Buche Mose, da hatte der Name für die Israeliten noch eine ganz besondere Bedeutung. Da stand hinter diesem Namen noch die ganze Autorität Gottes. Sie hatten ja Gott erlebt. Sie hatten ihn erlebt bei den Wundern in Ägypten. Sie hatten ihn erlebt am Schilfmeer, als Gott sie vor dem Pharao rettete. Sie hatten ihn erlebt in der Wüste, als Gott sie speiste mit dem Mann und ihnen Wasser gab. Sie hatten wirklich Gott erfahren. Und dann lesen wir die traurige Tatsache, dass die meisten von ihnen nicht ins Land eingehen konnten. Ich weiß nicht, wie ich das erklären und verstehen soll. Sie waren Menschen, die so viel um Gott wussten, wie wohl wenige andere. Und all das hatte nicht genügt, sie für Gott zu gewinnen. Denken wir nur daran, dass sie schon ganz zu Anfang, als Mose 40 Tage auf dem Berge war, sich das goldene Kalb machten. Es ist einfach unverständlich, dass sie es taten. Denken wir weiter daran, dass sie sich wieder und wieder zurückgesehnt haben in die Sklaverei in Ägypten. Dass sie sich einfach der Freiheit als unwürdig erwiesen und dass sie nicht in der Lage waren, Gott zu vertrauen. Und so sind die meisten in der Wüste gestorben, haben das gelobte Land nie gesehen. Wo stehen wir nun heute? Welche Offenbarungen Gottes haben wir? In Johannes 17 lesen wir, dass der Herr Jesus für seine Jünger zum Vater betet. Und bei den Jüngern handelt es sich offensichtlich um die 12 Apostel, aber gewiss auch andere, die dem Herrn nahestehen. Und dann steht da ein Vers, 17, Vers 20, der sich ganz sicher auf uns bezieht. Da heißt es, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Ich denke, damit sind wir gemeint. Da wird nun nichts von Erfahrungen gesagt, nichts von Wundern. Da wird uns einfach gesagt, die durch ihr Wort an mich glauben. Gott hat es so gefügt, dass wir dieses Wort schriftlich haben. Und wie viel Bibelkritiker auch an der Bibel aussetzen, wie viel sie auch in Frage stellen, der Text selbst wird nicht in Frage gestellt. Darüber besteht kein Zweifel, dass wir das Wort in Händen haben, das die Propheten und die Apostel tatsächlich schriftlich niedergelegt haben. Auch wenn wir kein einziges Original besitzen. Der Text wird ganz eindeutig als zuverlässig anerkannt. Und wir sind nun die, die durch ihr Wort an ihn glauben. Solange wir uns also an das Wort halten, haben wir die Voraussetzung, dass auch das Gebet des Herrn, seine Fürbitte, uns gilt und in unserem Interesse ausgesprochen wird. Wenn wir uns nun diese Gruppe ansehen, die durch ihr Wort an mich glauben, so stehen wir wieder vor einer ganz beschämenden Tatsache. Die Christenheit ist zerrissen bis ins Letzte. Sie bekämpfen sich. Und wenn wir gar an das Mittelalter denken, da haben unendlich viele Christen unter Christenverfolgungen durch die Kirchen ihr Leben lassen müssen. Aber das ist noch nicht einmal das Schrecklichste. Das Schrecklichste ist für mich das, was man in der Geschichte und auch in der Geschichte der Kirche liest. Nämlich, wenn man da liest, wodurch die Verfolgungen zu einem Ende kamen. Die kamen nicht dadurch zu einem Ende, dass die Christen sich etwa auf 1. Korinther 13 konzentrierten oder auf 1. Johannes 4. Nein, die Verfolgungen hörten auf durch das Vordringen des Humanismus. Unter Humanismus versteht man eine Geistesrichtung, die mit der Religion absolut nichts zu tun hat, die eher in den philosophischen Bereich hineingehört, die Würde des Menschen herausstellt. Eine Tatsache, die ja auch bei uns noch anerkannt wird, soweit ich weiß, ist Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Gedanke des Humanismus, der hat dazu geführt, die Verfolgungen von Christen durch Christen zu einem Ende zu bringen. Auch das ist wieder überaus beschämend für diese große Gruppe, die wir mit Christenheit bezeichnen. Denken wir weiter an das, was der Herr Jesus gesagt hat. Er hat viele seiner Worte eingeleitet mit den beiden Wörtern wahrlich, wahrlich, womit er seinen Worten besonderen Nachdruck verleihen wollte, ihnen ein besonderes Gewicht geben wollte. Aber auch seine Worte werden nur von ganz wenigen befolgt. Dabei ist man bereit, ihn als Lehrer anzuerkennen, ist bereit, ihn als Vorbild anzuerkennen und müsste doch merken, dass man mit keinem dieser beiden Begriffe zu irgendeinem Ergebnis kommt. Denn wer kann schon das Vorbild Jesus nachahmen? Wer kann schon von diesem Lehrer Jesus lernen, es sei denn, dass er ihn annimmt als seinen Erretter und als seinen Herrn? Aber diese beiden Begriffe werden im Allgemeinen nicht genannt. Man will nur Vorbild, man will nur Herr. Gott hat sich uns Menschen nur in seltenen Fällen in besonderer Weise geoffenbart. Wir lesen von einigen, etwa von Saulus in Apostelgeschichte 9. Der Herr Jesus erschien ihm in einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Saulus brach zusammen und rief, der Herr rief ihm zu, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann fragte Saulus, wer bist du, Herr? Und der Herr antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da brach Saulus zusammen und es kam zu einem absoluten Wandel in seiner ganzen Person. Und er sollte auch bei uns sein. Die Bibel gebraucht die Ausdrücke wiedergeboren und sogar ist jemand in Christus, da ist eine neue Schöpfung. Und gerade diesen Wandel stellt man heute so selten fest. Die sich Christen nennen, ganz offen zugegeben, enthalten sich aller groben Sünden. Übersehen wir aber nicht, dass das viele Atheisten auch tun. Mancher muss sagen, dass der Nachbar, dem er ohne Erfolg Traktate zuschiebt, ein genauso anständiges Leben führt wie er selber. Nein, der groben Sünden enthalten sich viele, was wenig bedeutet. Und die kleinen werden oft vergessen. Das Schlimmste ist vielleicht, dass so wenig Interesse an Gott besteht. Das, glaube ich, ist die eigentliche Not derer, die für sich in Anspruch nehmen, Kinder Gottes zu sein. Als der Herr Jesus als 12-Jähriger im Tempel war und seine Eltern ihn entsetzt dort mitnahmen, da hat er sie etwas gefragt, da standen sie eigentlich sehr dumm da. Er hat sie gefragt, wisset ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ob die Gesetzeslehrer dort wohl alle vernünftig über Gott gesprochen haben? Ob die Menschen, die ihn so radikal abgelehnt haben, als er als Lehrer durchs Land zog, vorher schon eine richtige, vernünftige Auffassung von Gott gehabt haben? Zu 90% kann man sagen, nein. Und doch war der Herr da. Warum war er denn da? Er musste im Hause seines Vaters sein. Da wurde über Gott gesprochen. Und da zogen sie ihn hin. Und dann hat er ihnen Fragen gestellt, die sie ganz sicher auf all ihre Irrtümer und ihren Unsinn hingewiesen haben. Ob sie dadurch geändert wurden, wahrscheinlich nicht. Aber er war da und er hat die Fragen gestellt. Heute fehlen viele Christen da, wovon Gott gesprochen wird. Warum kommen sie nicht und bringen das ihrer Ansicht nach so unzulängliche Gespräch durch ihre prächtige Gegenwart einmal zu einer tiefen Offenbarung der Gedanken Gottes? Die Möglichkeit wäre doch gegeben. Tun sie nicht. Aber übersehen wir nicht. Es gibt nur eine echte Motivation für uns. Und die eine Motivation heißt Gott bzw. Jesus Christus. Und die Frage ist, kann der Gedanke an Gott, der Gedanke an den Schöpfer, mich noch faszinieren? Wenn ein Mensch anfängt, über Gott nachzudenken, vor allen Dingen, wenn er anfängt mit dem ersten Satz der Bibel, dann merkt er, dass er sich hier auf ein Gebiet begibt, das wir Menschen überhaupt nicht fassen können. Gestern stand in der Welt ein großer Artikel, der besagt, dass nach der neuesten Erkenntnis, zu der immer mehr Wissenschaftler neigen, wir von unserem Universum wahrscheinlich nicht einmal 10% erkennen und erfassen, weil die Sterne, die wir da sehen, gar nicht die einzigen Himmelskörper sind. Gott hat uns noch lange nicht alles erkennen lassen, was er geschaffen hat, hat uns noch lange nicht alles verstehen lassen, was da ist. Hätten wir doch wieder mehr Respekt vor diesem großen, wunderbaren Schöpfer, dann sähe so manches anders aus. In der Bibel lesen wir von Menschen, die Gottes Wort noch ernst nehmen können. Denken wir einmal an Noah. Gott sagt ihm, baue eine Arche und sagt ihm auch wie, und Noah legt los. Er hat Jahrzehnte daran gebaut und er ist nicht müde geworden. Im Hebräerbrief lesen wir, von Furcht bewegt baute Noah die Arche. Denken wir an Abraham. Er zog aus, nicht wissend, wohin es ging. All unsere Widersprüche, all unser Versagen, davon bin ich überzeugt, ist begründet in der Tatsache, dass Gott uns nicht in ausreichendem Maße real, nicht wirklich ist. Dass wir einen theoretischen Gott haben, den man so leicht handhaben kann. Von dem kann ich mir aussuchen, was ich will. Ich kann diese oder jene Seite betonen. Er ist ja immer nur Theorie. Gott, müssen wir zugeben, ist nicht zu sehen. Gott, das müssen wir auch zugeben, ist nicht zu beweisen. Überlegen wir einmal, wenn Eltern 20 Jahre lang, gläubige Eltern, ihrem Kind etwas von Gott und vom Herrn Jesus sagen, so besagt das noch lange nicht, dass das Kind am Ende der 20 Jahre zum Glauben gekommen ist. Obwohl seine Eltern doch Menschen sind, die ihm sehr nahestehen und ihm möglicherweise sehr viel Liebe entgegenbringen. Wir können Gott nicht beweisen. Auch ein Mann wie Mose musste im Glauben an Gott ausharren. Auch ein Mann wie Paulus blieb bis zum letzten Tage auf den Glauben angewiesen. Er schreibt am Ende seines Lebens an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Wenn ich das lese, kommt es mir immer so vor, als ob Paulus sagt, ich hätte ja auch aufhören können. Wie andere, die die Welt lieb gewannen, die sich abwandten. Nein, das habe ich nicht getan. ich habe den Glauben bewahrt. Und eines Tages wird Gott uns nicht nur wirklich sein, sondern die einzige Realität, die einzige Wirklichkeit, die es gibt. Eines Tages werden wir vor ihm stehen. Und dann werden all diese Überlegungen dahin sein. Heute gebe ich zu, ist es schwerer, an Gott zu glauben, vielleicht schwerer als je. Ich lese gerade in einem Buch von Beyerhaus, und er behauptet darin, dass die Tatsache, dass der Papst, ich glaube es war 1988, zusammen mit Menschen von anderen Religionen eine Gebetsgemeinschaft gehabt hat, zu der auch Indianer gehörten, die während die Christen zu Gott beteten, die Sonne anbeteten, diese Tatsache sei keineswegs Zufall, sondern sei sorgfältig geplant gewesen, um zu zeigen, dass auch das Denken der Katholiken jetzt in diese Richtung hineinging. Theologen sprechen heute vom anonymen Christus, der schon längst, bevor der Herr auf die Erde kam, in anderen Religionen gewesen sein soll. Der anonyme Christus. Und immer stärker ist der Gedanke da, Gott hat sich anderen in genau der gleichen Weise geoffenbart wie uns. Und diese Gedanken kommen immer weiter auch in unser Land hinein. Und die, die an der Bibel sind, müssen wir sorgfältig untersuchen. Es bezeichnet, soweit ich es feststellen kann, nur der einen anderen als Besserwisser, der selbst der Ansicht ist, er wüsste es besser. Also treffen da immer ein echter Besserwisser und ein beschuldigter Besserwisser aufeinander. Weiter ist das nichts. Gott hat oft, wie ich schon sagte, Glauben im Voraus gefordert. Ich nannte Josef als Beispiel. Ich kann Daniel hinzufügen, der als junger Mann in die babylonische Gefangenschaft kam und der doch hätte sagen können, O Gott, wo sind alle deine Verheißungen? Hat alles nicht gehalten, hier bin ich als Gefangener in Babylon. Aber Daniel hielt durch. Wie kam Nehemiah dazu, durchzuhalten, die angenehme Stelle am Hof aufzugeben und alle Nöte, die mit der Rückkehr nach Jerusalem zusammenhingen, auf sich zu nehmen? Und selbst den Gläubigen in Laodicea, in einer Gemeinde, von der der Herr sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde, selbst den Gläubigen wird noch zugemutet, zu überwinden. Ich glaube, es hat noch nie Christen gegeben, die nicht überwinden mussten. Auf der anderen Seite bin ich der Überzeugung, dass das Überwinden noch nie so schwer war wie heute. Wie können wir enger zu Gott kommen? Wie können wir engere Gemeinschaft mit ihm haben? Ich denke, da kann man vor allem drei Dinge nennen. Das Gebet, Gottes Wort und der Gehorsam. Keiner von uns weiß, wie lange der andere betet. Niemand weiß, wie das Verhältnis ist zwischen Zeitung und Bibel. Niemand weiß, wie weit es mit unserem Gehorsam steht. Das muss ein jeder mit sich selbst abmachen. Ich muss allerdings hinzufügen, da wird ein jeder auch selber ernten. Die Bibel sagt ganz klar, was irgendein Mensch sät, das wird er ernten. Ich ernte nicht, was du säst, und du erntest nicht, was ich sähe. Gott geht da sehr gerecht mit uns um. Wir alle säen und wir alle ernten, genau was wir selbst gesät haben. Aber da ist eine zweite Gemeinschaft, die wir auch nicht übersehen dürfen und die wird uns in dem gut bekannten, oft zitierten Vers Apostelgeschichte 2, Vers 42 genannt. Dieser Vers folgt unmittelbar auf das Pfingstgeschehen, das erst die Predigt, die Petrus gehalten hat, dann anschließend das Verhalten der Menschen. Es fuhr ihnen durchs Herz und sie nahmen den Herrn an. Und dann die Zusammenfassung in Vers 42, sie verharrten aber. Und dann werden vier Dinge genannt. Und auch da müssen wir uns fragen, ob wir darin verharren. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Die vier Dinge sind so wenige, dass jeder sie behalten kann, wenn er sie behalten will. Und dass jeder sie befolgen kann, wenn er sie befolgen will. Und auch da müssen wir uns fragen, ein jeder für sich selbst, liegt mir an dieser Gemeinschaft oder will ich sie nicht? Es ist nichts leichter, als diese Gemeinschaft abzulehnen. Es ist sogar verhältnismäßig leicht, die Ablehnung zu begründen. Wie aber Gott darüber denkt, das ist eine ganz andere Frage. Und hinter allen Geboten, die Gott gibt, steht er selbst. Ich bin sicher, wir könnten hinter jede Forderung Gottes den Satz schreiben, den wir in 3. Mose mehrmals gefunden haben. Ich bin Jahwe. Mit ihm haben wir es immer zu tun. Ist das ein Vorteil oder jagt uns das ein Schrecken über den Rücken? Das hängt davon ab, wer wir sind. Gott ist der gütige Vater, hat alles getan, uns den Zugang zu ihm zu öffnen. Das Bild aus Lukas 15 ist eine wunderbare, reale Darstellung Gottes. Nur, es gilt nicht für jeden. Es gilt für den, der zurückgekommen ist mit den Worten, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Für den gilt es. Möchte Gott uns schenken, dass wir ihn rückhaltlos anerkennen, dass er für uns die eine große Wirklichkeit im Leben ist, hinter der alles zurücksteht. Dann werden wir ihm weit näher kommen und dann werden wir wieder eine rechte Gemeinschaft sein, wie das Wort es von den Gläubigen erwartet.